Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen zum Subkutan-Talk auf Radio Bern Rabe. Heute geht es um Esskultur. Wie steht es um unsere Schweizer Esskultur? Wie definiert sie unsere Identität? Der Tristan Jäcki diskutiert mit dem Journalist und Autor Paul Imhof und mit dem Chefkoch Jan Leimbach.
Subkutan-Talk.
Esskultur eine Frage vom Einkommen. Wie bestimmt das Essverhalten unsere Identität? Und gibt es überhaupt noch die Schweizer Küche? Diese Fragen stellen wir uns im heutigen Subkutan Talk. Meine Gäste sind der Paul Imhof und der Jan Leimbach. Der Paul Imhof ist Journalist und schreibt für den Tagesanzeiger regelmässig über Gastrothemen. Im Auftrag vom Bund hat er eine fünfteilige Buchreihe über das kulinarische Erbe der Schweiz herausgegeben. Der Jan Leimbach ist Chefkoch im Restaurant Meridiano und gehört zu den besten Hotelköchen im Land. Das sagen Testesser vom Gomio, wo im Jan Leimbach auch dieses Jahr 17 Punkte gegeben haben. Herzlich willkommen. Paul Imhof, Sie haben eine Buchreihe zum kulinarischen Erbe der Schweiz herausgegeben. In diesen Büchern inventarisieren Sie typische Schweizer Nahrungsmittel. Vom Absinthe bis zur Zuckerkirschtorte. Sie informieren über die Geschichte des Gockifröschli und erklären, wie die Löcher in Emmentaler kommen. Paul Imhof, führen Sie mit diesen Büchern einen Kampf gegen Sushi und Fertiglasagne?
Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil, es ist sehr wohl vorstellbar, dass die einmal im kulinarischen Erbe vorkommen. Denn ein Erbe ist ja nicht irgendwie auf den Pass beschränkt, oder? Und Das kommt und geht, und wenn man zurückschaut, sind ja die meisten Sachen einmal in die Schweiz reingekommen. Weil die Schweiz mit ihrer Topografie, mit ihrem Klima, war nicht ein Gebiet vor 1000 oder 1500 Jahren, wo man einfach gerade so hergekommen ist. Und wenn man die vielen Sachen anschaut, sieht man ja, dass die Einflüsse, die decken sich eigentlich mit den Kulturräumen, also Französisch, Atlantisch, Mediterran, Italienisch und dann so ein bisschen kontinental, Deutsch, Österreichisch. Und das kommt alles zusammen ein bisschen.
Sie haben ganz verschiedene Nahrungsmittel gesammelt. Wenn ich jetzt an typische Schweizer Kost denke, denke ich zum Beispiel an Herdöpfel. Und Sie haben gesagt, der ist noch nicht so alt. Oder eben das Risotto ist auch noch nicht so alt. Haben Sie sonst noch ein Beispiel für ein importiertes Nahrungsmittel?
Sämtliche Gewürze. Und also das, was wir unter Lebkuchengewürz verstehen, oder Weihnachtsgewürz, das klingt wirklich ganz heimlich, oder wenn es kalt ist und so, und man so einen Lebkuchen will essen, das kommt alles aus anderen Ländern. Zimt, Muskatnuss, Safran, was hat es noch alles drin, Nägel, das kommt aus Asien.
Aus einem anderen Land kommt auch unser zweiter Gast, der Jan Leimbach. Jan Leimbach, Sie sind für Ihre Küche mehrfach ausgezeichnet worden. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz hat Sie 2009 zum Hotelkoch vom Jahr gewählt und Testesser vom Gomio loben Ihre Küche in den höchsten Tönen. Wie haben Sie es mit dem kulinarischen Erb? Verstehen Sie sich als Bewahrer von Traditionen?
Traditionen ist ja sehr schwierig zu sagen. Die Schweizer Küche ist nicht sehr traditionell. Es ist geprägt von Einflüssen international und wo sich entwickelt hat in den laufenden Jahren, wo sich das Land war früher sehr arm und hat sich dann in den 60er Jahren sehr stark entwickelt in der Gastronomie. Und es kamen Gastarbeiter, wo viel Einfluss gebracht hat, gerade in der französischen Küche. Escoffier-Zeiten, die Hotelküche hat sich enorm entwickelt in dieser Zeit. Später dann sicherlich Paul Bocuse, und das ist sicherlich unser Erbgut und es wird immer wieder neu erfunden und wieder neu interpretiert, aber neu erfinden kann man es nicht in dem Sinne. Es ist gegeben, ne? Wir als Europäer werden immer irgendwo unsere Kindheitserinnerungen Geschmäcker, wo wir als Kind schon erfahren haben, so weiter ausbauen und wieder dahin zurückkommen.
So als Spitzenkoch kreiert ihr aber schon neue Menüs. Also ihr schert ein bisschen aus dem Kanon vom Altbekannten. Ihr arbeitet sicher auch mit Bewährtem, aber ihr bringt das ganz neu auf den Tisch.
Ja, ganz neu ist immer schwierig. Es haben viele versucht, neue Dinge reinzubringen, wie Ferran Adrian. Es sind Kochtechniken, die sich erneuern. Abläufe, die Industrie macht da viel mit, oder? Und auch es sind die Ideen, wo man dann umsetzen kann. Es gibt andere Verfahren, aber die Produkte, wo wir haben, oder? Mit denen kann man das kochen, was wir kennen. Und wie wir es präsentieren, das ist eine andere Frage.
Also auf der einen Seite haben wir Tradition von den Zutaten und auf der anderen Seite haben wir auch ein Stück weit Tradition von der Spitzenküche. Was verstehen Sie unter dieser Tradition von Spitzenküche?
Spitzenküche ist sicherlich einmal sehr gute Produkte, die fachlich richtig verarbeitet sind und auch geschmacklich wirklich hochstehend sind und nicht irgendwie laienhaft zusammengerührt werden. Hochstehende Küche ist sicherlich kann auch ein ganz einfaches Gericht sein und das regional und auch saisonal, und das ist sehr wichtig. Und das hat auch Paul Bocuse schon damals in den 60er Jahren vermitteln wollen oder vermittelt mit seiner Nouvelle Cuisine. Und die ist dann später auch sehr schlecht interpretiert worden und weiter erzählt worden. Und er hat eigentlich ein Ziel gehabt, und das war eigentlich saisonale Küche zu machen, Jahreszeitküche und einfach eine Hausfrauenküche zu machen. Und das war eigentlich sein Ziel. Und viele haben das nicht ganz verstanden und haben dann eine Babyschonkost für magersüchtige Snobs gemacht.
Paul Imhoff, wir haben es gehört, es gibt ganze Haufen verschiedene Möglichkeiten zu kochen, selbst in Restaurants. Welche Rolle spielen Restaurants für die Schweizer Esskultur?
Ja, das ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Also wenn Sie jetzt bei den Kantinen anfangen, Schulkantinen, finde ich, die haben schon eine wichtige Rolle, weil sie tun zum Teil sicher den Geschmack mitprägen. Ein Spitzenrestaurant, das ist dann ja so eine Kür. Der Philipp Losch hat mir mal gesagt, wenn man will, also ein Spitzenrestaurant, so wie er es betrieben hat, das tut man vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder einmal im Monat besuchen, und den Rest von der Zeit, wenn man geht, auswärts essen, geht man ins einfache Restaurant, ins Bistro, oder in Quartierbeiz, wo aber super gekocht wird, wie der Leinbacher sagt, mit möglichst guten Produkten.
Gehen denn die Leute heute mehr ins Restaurant als früher?
Das lässt sich schwer sagen. Ich habe eher das Gefühl, also wenn man so rumlässt, dann heisst es eigentlich eher, es ist rückgängig. Es gehen weniger Leute in das Restaurant. Auf der anderen Seite hat natürlich die Takeaways zugenommen. Das gibt es noch nicht so wahnsinnig lang. Und man sieht auch im Sommer vor allem viele Leute, die im Stehessen irgendein Sandwich verdrücken. Also, es ist auch eine finanzielle Frage natürlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Angebot an Restaurants ist natürlich auch grösser geworden. Wenn ich schaue, vor 50, 60 Jahren ist mein Grossvater über einen Mittag heimgegangen, zu essen, einfach um ein bisschen etwas zu sparen. Und heute ist man wahrscheinlich, ich stelle mir es mindestens so vor, das ist meine These, mehr auswärts, als dass man über einen Mittag heimgeht, zu essen.
Es kommt darauf an, was Sie unter auswärts essen verstehen. Also ein Sandwich verdrücken im Stehen oder im Laufen, das finde ich jetzt... Das ist Fast Food im Sinn des Wortes sozusagen nicht. Also das finde ich jetzt nicht, dass man da geht auswärts essen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt beispielsweise vor 20 Jahren häufiger über den Mittag ins Restaurant gegangen als heute, weil man einfach heute weniger Zeit hat. Der Arbeitsdruck ist grösser, Pausen sind kürzer. Also Statistik, ich weiss nicht. Man hört, wie gesagt, viele Spitzenrestaurants, die sich beklagen. Es ist zurückgegangen. Das hat mit der Wirtschaftskrise zu tun. Man tut sich das mehr überlegen. Es hat aber auch letzten Endes generell mit der Ernährung zu tun. Denn wenn man vor 100 Jahren vielleicht noch die Hälfte vom Einkommen fürs Essen braucht, sind es heute nicht einmal mit 10%. 7% vielleicht so. Und man will andere Sachen haben, die sind wichtiger. Die ganze Elektronik ist für viele Leute wichtiger als ein gutes Essen.
Ein gutes Essen, ein gutes Schweizer Essen. Jan Leimbach, der seit umgekommen als Koch, können verschiedene Restaurants in verschiedenen Ländern. Wofür ist die Schweizer Küche im Ausland bekannt?
Die Schweizer Küche ist sicherlich aus Zürcher geschnetzeltes Käse, ist sicherlich sehr, sehr bekannt. Und man geht in die Schweiz, um diese Dinge zum Essen, obwohl vielleicht keine identische Schweizer Küche ist, oder? Es ist gebildet worden, es sind kleine Produkte, kleine Sachen, wo zum Schweizer Gericht gemacht worden sind. Und weil man die Produkte eben hier in der Schweiz hat. Oder?
Aber ist das nicht ein bisschen Kurzgriff? Also ich meine, wenn ich sage, ich gehe italienisch essen, dann heisst das, es gibt eine Pizza. Und wenn jetzt der Engländer sagt, er gehe schweizerisch essen, dann gibt es ein Stück Käse. Verpasst man da nicht etwas?
Ja, aber die Meinung ist eigentlich so. Ich habe in England gearbeitet, ich habe in Amerika gesehen. Und die Einstellung ist schon diese. Genauso wie wir die Einstellung haben, in England gibt es nur Fisch und Chips. Das ist einfach so. Weil man die Wahrnehmung, weil die traditionelle englische Küche ist auch sehr gehoben und sehr, sehr vielfältig. Und wenn man nach England geht, die sagen, ja, bei uns gibt es nur Käse in der Schweiz. Ja.
Ich möchte da etwas dazu sagen. Es gibt eines von den ganz wenigen, wenn nicht das einzige Wort aus dem Schweizerdeutsch, aus dem Dialekt, wo internationale x Sprachen original, also sofern man das überhaupt kann, aussprechen, ist Birchermüsli. Das gibt es auf Englisch, auf Spanisch, das gibt es so in Asien. Das hat es natürlich auch geprägt. Ich würde sagen Fondue und Birchermüsli und Trösti.
Aber Sie versuchen mit Ihrem Buch trotzdem gegen die Klischees anzukämpfen. Sie versuchen auch, unser Bild von der Nahrungsvielfalt ein bisschen auszudehnen. Verstehe ich es richtig?
Es ist einfach so, die Grundidee von dem kulinarischen Erbe ist ja, dass man hat in den Archiven liegen da x Pläne und Vermessungen, und jeden Stein von einer Ruine hat man dreimal gewogen und ausgemessen. Aber das, was man ja davon lebt, die Ernährung, das Essen, das hat man nie so festgehalten, dass es auch einen wissenschaftlichen Wert hat. Also das ist ein Schatz, der seit 2000 Jahren aufgebaut worden ist. Und es geht um das. Es geht einfach darum, dass man es nicht vergisst. Und es stecken natürlich auch wahnsinnige Geschichten dahinter und so. Und interessante Sachen, man darf nicht vergessen, wir tun jetzt die hohe Politik immer, Kolonien, Kolonialismus und so weiter. Der Grund, wieso das überhaupt gegeben hat, war, dass man Gewürze gesucht hat. Das ist ums Essen gegangen, um nichts anderes.
Und die Gewürze haben natürlich unsere ganze Küche geprägt, aber trotzdem hat es eine Schweizer Esskultur gegeben, die hat sich entwickelt. Aber kann man von einer Schweizer Esskultur, von einem kulturellen, kulinarischen Erbe von der Schweiz reden?
Also ich muss dazu sagen, Staatsgrenzen, die sind viel jünger als Rezept und Produkt sowieso. Oder? Die sind gekommen. Und wie ich mal gesagt habe am Anfang, dass die Schweiz beeinflusst ist von diesen Kulturräumen. Und von dem her gesehen, wenn man das so ist, gibt es schon ein kulturelles Erbe. Es gibt natürlich x Produkte, die sich überschneiden. Also Lebkuchen, die Lebküchler kommen ursprünglich aus Deutschland.
Aber im Tessin wird doch ganz anders gekocht als in Zürich oder in Genf. Und trotzdem ist das ein Raum, die Schweiz.
Ja, weil es halt eben die Schweiz ist, weil auch die Staatsgrenzen so bestehen.
Ist es denn eine Zulässig, von einem kulinarischen Erbe zu reden, oder könnt ihr das auch berücksichtigen in der Struktur von eurem Werk, dass es da ganz verschiedene Räume gibt, geografische Räume gibt?
Ja, natürlich. Oder? Wenn Sie jetzt anschauen, das Cordon Bleu, das habe ich jetzt im Kanton Basel-Land, da, weil halt das beste Cordon Bleu, das ich je gegessen habe, ist von einem Koch aus dem Basel-Land. Aber die Bauern führen zurück bis nach Byzanz, fast bis nach Persien, wo man Fleisch vergoldet hat. Aus dem ist der Via Venedig. Dann ist das Panieren entstanden. Das ist eine Imitation von dem Gold gewesen. Wie kommt der Käseschnitzel rein? Da denkt man, ja, das könnte vielleicht aus Aosta sein. Geht dann aber weiter die Spurensuchung im französischen Jura, wo es ähnliche Sachen gibt. Also das geht kreuz und quer durch Europa. Es hat mehr mit dem Klima zu tun, mit den Anbaumöglichkeiten, als mit etwas anderem.
Jan Leimbach, wir machen einen Gump. Wir gehen einmal ins Restaurant, wir gehen einmal ins Meridiano, wir gehen einmal in eure Erinnerung. Wie hat sich die Kundschaft in den Restaurants, die ihr arbeitet, in den letzten Jahrzehnten verändert? Hat sie sich verändert?
Früher, sagen wir mal, wo ich die Lehre angefangen habe, die Kundschaft war nicht so aufgeklärt. Man hat was gekocht und viele haben geglaubt, dass es ein gutes Produkt ist. Und auch wenn es damals, ich habe es vorhin angesprochen mit Paul Bocuse, mit der Nouvelle Cuisine, dass jeder Koch am Morgen auf den Markt gegangen ist und auf dem Bauernhof und hat sich da ein Schwein geholt. Das hat jeder geglaubt, das hat sicher der ein oder andere gemacht und auch richtig gemacht. Und jetzt, die Kundschaft ist sehr aufgeklärt und teilweise wurde sie auch ein bisschen hinters Licht geführt. Und heute muss man klare Küche machen, man muss eine ehrliche Küche machen und dass der Gast auch dann wiederkommt und sagt, es ist geschmacklich gut, es ist anständig zubereitet, ich kann mit dem Gericht was anfangen, es ist nicht kreuz und quer durchmixt von Asien bis Indien und überhaupt, man kann mit dem Gericht gar nichts mehr anfangen, sondern es kommt schon in die Richtung wieder zurück, dass man das Produkt wiedererkennt und auch unsere Kindheit wiedersehen.
Trotzdem, Sie sagen, auf der einen Seite sagen die Kunden kritischer geworden, aufgeklärter geworden. Meine Frage ist jetzt aber auch die, hat sich die Klientel verändert im Zusammenhang mit der sozialen Zusammensetzung? Also ist die Spitzenküche plötzlich erschwinglicher geworden? Sind die Leute plötzlich breit interessiert daran, kulinarische Höhenflüge zu erleben?
Grundsätzlich sage ich, junge Leute gehen immer mehr wieder auf die gute Küche zurück, oder? Das ist alles mit der ganzen Fastfood-Sache. Die Leute haben eigentlich genug davon, es ist alles übertrieben worden und die suchen schon wieder ein Stück Festigkeit, oder? Wo man sagen kann, man kann sich damit identifizieren und sagen, okay, ich habe ein Erlebnis gehabt am Abend, oder? Und ich habe das geschätzt mit der Freundin, mit Kollegen und so weiter. Das wird schon so wieder sein, aber es ist ein kleiner Teil, wo so vernünftig ist. Oder? Und ich denke, ein Gourmet, wenn ich an ein Gourmet-Restaurant gehe, dann ist es eigentlich nicht teuer, wenn man überlegt, was man bekommt dafür. Ein Menü für 125 Franken, was die Arbeit dahinter steckt und die Produkte, wo...
Ja, was komme ich über? Was komme ich über, wenn ich 125 Franken auf den Tisch lege?
Ja, man kann schon sagen, man kriegt einen Fünfgänger oder einen Viergänger, aber was alles drumherum kommt. Man bekommt ein hausgebackenes Brot dazu, man bekommt eine Butter dazu, wo nicht ein 0815, sondern das ist eine Vorzugsbutter.
Machen die selber?
Die Butter?
Ja.
Nee, die Butter nicht, aber man weiß, wo sie herkommt. Wir machen das Brot selber. Ja. Dann gibt es einen Amisbusch vorweg, dann gibt es vielleicht nochmal einen Amisbusch und dann kommt man am Ende auf 7, 8 Gänge. Und,
aber den hat man noch nicht getrunken.
Ja, der Wein kommt natürlich auch noch dazu, ja. Und das ist auch eine kulturelle Frage, ja. Trinkt man einen Eistee oder trinkt man einen guten Wein, ne? Ja. Das gehört auch zur Kultur dazu.
Das nimmt mich jetzt gerade Wunder, da möchte ich anschließen, und zwar Bier. Ist das auch neu möglich, dass man zu einem guten Essen ein Bier trinkt statt ein Wein? Wie sehen Sie das?
Ja, muss nicht unbedingt sein. Ich denke, in einem guten Restaurant, in einem Landgasthaus trinke ich gerne mal ein Bier zum Schweinebraten oder dann trinke ich das gerne immer zur richtigen Gelegenheit. Aber ich denke, im Gourmet-Restaurant ist da ein Wein angesagter.
Paul Imhof, wir haben es gehört, es gibt immer noch gewisse Regeln. Die Regeln hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, aber habt ihr den Eindruck, dass die Ernährung heute noch mehr Statussymbol geworden ist, als ich das auch schon gesehen habe? Oder hat das Essen als Statussymbol andere Sachen, wie zum Beispiel Auto, verdrängt? Ist der Stellenwert vom Essen gestiegen?
Es ist ein Smalltalk-Thema geworden. Man tut natürlich darüber schwätzen, enorm viel darüber schwätzen. Aber der entscheidende Punkt ist, und dort trennen sich dann die Wege, wirklich, ist ist, dass man also zwischen Industrie und Handwerk, also eine richtig gute Schuhe beispielsweise, braucht sie Zeit, also wenn man eine Brotenschuhe macht, eine Kalbschuhe oder so etwas. Und das ist nicht einfach ein Industrieprodukt, das merkt man auch. Oder? Und wenn man die ganze Zucht anschaut, Orso-Tomaten, oder? Das ist fürchterlich, was es da gibt. Und ich sage auch immer, ich meine, ich habe jetzt, vor 20 Jahren ist es Sushi noch etwas Besonderes gewesen. Heute gibt es das in jedem Warenhaus langsam. Was heute besonders ist, ist, wenn man kann zuschauen kann, wie im Garten, wenn man überhaupt einen hat, oder auf dem Balkon eine Tomate wächst und nachher die im perfekten Moment nimmt. Jetzt ist sie reif, mit der Temperatur, die sie hat, und sie isst.
Das ist Radio Berner AB und ihr gehört den Subkutan-Talk. Bei mir ist der Gastro-Journalist und Autor Paul Imhoff und der Spitzenkoch Jan Leimbach. Unser Thema Esskultur. Paul Imhoff, wäre die typische Schweizer Küche eigentlich nicht fleischloser, als die ganzen Kochbücher behaupten? Ich meine, wenn man schaut, was die Leute im Alltag gegessen haben vor 50 Jahren, da hat es doch nicht jeden Tag Fleisch gegeben.
Stimmt, das ist so, ja. Das ist etwas ganz anderes gewesen. Ich habe letztens mit einem Metzger geredet, aus dem St. Galler Rheintal, der erzählt hat, wie man dort die einfachen Familien sich ein Saal gehalten haben und die alten Kühe hatten irgendwann geschlachtet und die Würste verarbeitet haben. Wir haben nicht jeden Tag Fleisch gehabt, im Gegenteil. Wir hatten im Ende Jahr, wenn die Temperaturen entsprechend waren, wenn es kühler wurde, dann hat man ein Tier geschlachtet, meistens eben eine Sau. Und etwas vom Wenigen, was noch wirklich traditionell ist in der Schweiz, ist Metzgete.
Und das ist als ganze Tier verwertet worden. Und da sind wir schon ein bisschen beim nächsten Punkt. Ich meine, da hat man das ganze Tier gegessen. Auch Innereien. Das ist heute irgendwie tabu. Das schmeißt man weg. Wie gehen Sie mit Küchenabfällen um? Gehen Sie das auch wegwerfen oder gehen Sie es weiterverwerten? Ich meine, Rüstabfall zum Beispiel. Ist das denkbar, dass Sie daraus ein Bouillon würden machen, auch in einer Spitzenküche?
In einer Spitzenküche sowieso, man schaut, dass man alles, was nicht essbar ist, das ist gleich Abfaller. Alles andere sollte so weit verwertet werden, dass es wieder im Gericht auftaucht oder in einem anderen Gericht weiterverarbeitet wird. Und da muss man halt auch schauen, dass man eine Karte schreibt oder ein Menü schreibt, dass es da später so ist, oder? Es kann nicht sein, dass ich nur das Beste raussuche und die Knochen wegschmeiße, weil es Convenience-Produkte gibt und dann einsetze. Oder das Fleisch schon fertig geschnitten kaufe beim Metzger. Und was macht er mit den Knochen? Er kann sie auch nicht weiter verarbeiten. Also ist unser Handwerk gefragt, oder? Dass man ganze Stücke einkauft und das auch zerlegt und das auch dann weiter verarbeitet, die Sachen, wo man die ich momentan nicht braucht, aber zur Bouillon, wenn man ein Rindfilet pariert, dann kann man irgendwann mal eine Bouillon machen und die Möglichkeiten, dass man was kühlt und gefriert, ist ja heute kein Problem mehr.
Jetzt gibt es aber trotzdem so Vereinigungen wie Food Waste, die sagen, ganz auf Essen wird vorgeschmissen, wird vergeudet. Sind die Leute heute einfach auch kochfauler geworden? Also jetzt nicht in den Spitzenrestaurants. Kochfauler wurde aufgrund von diesen ganzen Convenience-Produkten, angefangen beim Suppenwürfel, über Instant-Kaffee bis zur Fertigpizza?
Auf jeden Fall. Wenn ich zum Einkaufen gehe und kaufe TK-Bohnen ein, dann kaufe ich ja ein Kilo ein und überlege mir nicht, wie viel ich wirklich brauche. Ja? Dann nehme ich eine Hand raus oder zwei Hände raus und den Rest, den koche ich dann und dann habe ich was übrig. Ja? Nach zwei Tagen brauche ich es nicht mehr, schmeißt man es weg. Früher, wenn man frische Produkte kauft, dann überlegt man sich, wie viel man braucht, oder wie viel Zeit habe ich das zum Schneiden, und dann überlege ich mir, wie viel mache ich dann. Und das ist Wohlstandsgesellschaft, kauft man ein und das, was übrig bleibt, wird weggeschmissen. Ne? Und das ist aber nicht nur im Haushalt so, das ist auch in der Gastronomie so. Weil viele kaufen Convenience ein und müssen nicht dafür arbeiten oder müssen es nicht verarbeiten und der Nachschub ist gewährleistet, wenn man den Lieferanten anruft.
Der Jan Leimbach hat es gerade gesagt, Zeit ist ein Faktor, führt dazu, dass man immer wie mehr Fertigprodukte kauft, konsumiert. Paul Imhof, hat das vielleicht auch mit dem sogenannten Aussterben von der traditionellen Hausfrau zu tun? Gefährdet das Aussterben von der traditionellen Hausfrau das kulinarische Erbe von der Schweiz?
Ja, das dürfte sicher eine Rolle spielen, vielleicht nicht die einzige, aber es ist einfach so, dass wenn man nicht mehr daheim ist am Mittagstisch, dann verpasst man etwas. Und Generationenfrage. Früher hat man daheim zu Mittag gegessen, der Vater ist auch noch heimgegangen vom Büro und die Reste sind am Abend vielleicht aufgewärmt worden oder so verarbeitet worden. Der Initiant auf dem ganzen Projekt des Kulinarischen Erbe der Schweiz, der ehemalige Nationalrat Joseph Tsisiadis, das ist ein Gourmet, und der hat mir mal gesagt, entscheidend, also das beste Bild über das Verhalten mit dem Essen, wie der Umgang mit dem Essen, ob man kocht und so weiter, ist, wenn man den Kühlschrank anschaut. Und wenn er leer ist, ist das ein gutes Zeichen.
Nochmal, wer verwaltet jetzt das kulinarische Erbe von der Schweiz aktuell? Sind das die Spitzenköche? Sind das die verbleibenden Hausfrauen? Sind das die Supermärkte? Wer ist zuständig?
Spitzenköche, überhaupt jeder Koch spielt eine Rolle, aber auch die Bauern. Und natürlich dann die Verarbeiter, die Handwerker, die Bäck, Metzger, Käser. Es macht natürlich einen grossen Unterschied, ob man jetzt sämtliche Käse thermisiert oder sogar pasteurisiert. Oder ob man sie aus Rohmilch macht. Das sind ganz entscheidende Fragen. Und der Umgang mit dem Boden, die ganze Lebensmittelindustrie, je mehr man sich füttern von der Industrie, desto mehr geht so her verloren.
Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Talk. Zum Schluss möchte ich aber noch einen Blick in unsere Kristallkugeln wagen und frage beide von meinen Gästen, wie ist die Schweiz in 30 Jahren? Jan Leimbach.
Ich glaube, dass die Tradition einer guten Küche wieder zurückkehren wird, einer normalen Küche, wo wir gerne haben und nicht da zu kompliziert und zu komplex wird und dass man sich nicht Gedanken machen muss, was habe ich überhaupt gegessen, sondern ich denke, der Gast will wissen, was auf dem Teller ist, und er will sich damit identifizieren.
Paul Imhof?
Ich sehe es in eine ähnliche Richtung, und ich denke, wenn man zuschaut, wie die italienische Küche sich entwickelt hat und immer noch entwickelt, immer mehr reduzieren auf das Wesentliche, auf ein gutes Produkt und auf ein einfaches Rezept.
Danke vielmals für das Gespräch, Jan Leimbach, Paul Imhof.
Subkutan Talk.
Das ist der Subkutan-Talk auf Radio Bern Rabe zum Thema Esskultur. Der Tristan Jäcki hat diskutiert mit dem Chefkoch Jan Leimbach und mit dem Journalist und Autor Paul Imhof. Wenn ihr diese Sendung noch mal hören wollt, könnt ihr sie als Podcast abladen auf www.rabe.ch. Der nächste Subkutan-Talk gibt es heute in zwei Wochen, am 29. November. In einer Woche kommt an dieser Stelle die Literatursendung «Marquebage». Die nächste Dosis Subkutan gibt es nächsten Mittwoch, dann zum Thema Ausstellung. Mein Name ist Julia Meyer. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Subkutan.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 99,6.